Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Hyperbeat DJ Podcastes. Der Podcast für DJs, von DJs, über DJs. Ja, ich glaube, so kann man es wahrscheinlich am besten ausdrücken. Mein Name ist Mike und ich bin der Gründer von DJ Mike Hoffmann und bei uns erhältst du Schulungen und Kurse rund um das DJing. Und für die heutige Podcast-Episode habe ich mir ein ganz, ganz geiles Thema ausgedacht. Und zwar das Thema DJing und Partnerschaft. Klappt das oder ist das als DJ vielleicht gar nicht erst möglich durch diesen Lifestyle? Und um mir da ein bisschen Unterstützung zu holen, habe ich heute den Martin und den Philipp von Club Life wieder mit dabei. Und mit den beiden sprechen wir heute ausführlich über das Thema DJing und Partnerschaft. Vor allem aus der Sichtweise von mir als Mobile-DJ und von Martin und Philipp aus dem Club und aus dem Festivalbereich mit raus. Also Martin, hallo Philipp, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, willkommen zurück, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Yes, ich glaube, das allererste, was wir unseren Zuhörern sagen wollen, ist, dass wir eben gerade schon knapp 10 Minuten dieser Podcast-Episode aufgezeichnet haben, bis ich festgestellt habe, warte mal Mike, du nimmst gar nicht auf. Und jetzt müssen wir das Ganze, was wir gerade eben richtig cool besprochen haben, nochmal mit durchsprechen. Aber wir gehen jetzt wirklich ganz detailliert mit rein, und zwar DJing und Partnerschaft. Weil ich glaube, derjenige, der jetzt hier den Podcast zuhört, der kann vielleicht selber eine eigene Geschichte davon erzählen und sagt ja, oh ja, hier eine Freundin oder wenn du DJing bist, einen Mann zu finden, der die Leidenschaft zum DJing wirklich unterstützt, ohne groß mit Eifersucht und mit anderen Problemen mit anzukommen. Oder vielleicht ist sogar mal eine Beziehung dran gescheitert oder ähnliches. Ich glaube, das hat fast jeder schon mal erlebt. Deswegen würde ich mit anfangen. Martin, wie ist denn deine Erfahrung beim Thema DJing und Partnerschaft? Und hast du vielleicht auch schon mal ein Erlebnis mit dem Thema Eifersucht gehabt?
Ja, auf jeden Fall. In Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, will ich auf jeden Fall gleich mal sagen, es kann super herausfordernd sein, so eine Beziehung zu führen und das Ganze mit dem Hobby oder dem Beruf des DJs zu verbinden. Aber ich glaube auch, dass es eben ganz, ganz viele schöne und tolle Sachen mitbringt. Das Erste, was mir allerdings direkt in den Kopf schießt, ist meine Ex-Freundin. Und bei uns war es damals so, ich bin mit ihr zusammengekommen und bin gerade aus Zypern zurückgekommen. Damals hatte ich dort meinen ersten Auslandsgig gespielt und das war so ein bisschen mein Sprungbrett eigentlich in die Clubszene, auch in Leipzig. Das heißt, es ging dann, hat sich dann so nach oben entwickelt. Und ich bin mit ihr zusammengekommen und dann wurden die Gigs immer mehr. Hab dann damals meinen ersten Gig im Leipziger Nachtcafé gespielt. Und das hat natürlich schon so ein bisschen Veränderungen reingebracht. Und das allererste, was mir in den Kopf fällt, ist halt, dass die Beziehung, es ist halt, wie gesagt, meine Ex-Freundin. Und es ist so ein bisschen, also einer der Gründe, warum das leider bei uns auseinandergegangen ist, war eben, dass die leider nicht ganz das für sich als gut empfinden konnte, dass sie quasi DJ war. Also sie war quasi nicht ganz komfortabel damit und konnte das nicht so richtig supporten und nicht so richtig wertschätzen an manchen Punkten. Und das ist, glaube ich, was unglaublich wichtig ist, dass das sozusagen grundsätzlich in der Beziehung geht es ja darum, dass man sich auf die bestmöglichste Art und Weise gegenseitig unterstützt und supportet. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, bezogen jetzt auf alles und natürlich auch das DJing, dann ist es natürlich sehr schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und das war dann final der Grund, warum es bei uns auseinandergelaufen ist, weil sie eben sich damals dann tatsächlich gewünscht hat, dass ich weniger Gigs habe, dass sie eben mehr Zeit mit mir verbringen kann, was ich natürlich zum einen verstehe, zum anderen ist natürlich aber auch ein Konflikt mit dem, was natürlich meine Leidenschaft war und ist. Genau.
Auf der Punkt, wo man sich dann wirklich entscheiden muss und auch sagen muss, okay, ein Unterschied zwischen der Beziehung und zwischen dem DJing. Und ich glaube, das ist das Ganze, was es schwierig macht. Eine kurze Frage dazu, und zwar, warst du schon DJ, als ihr euch kennengelernt habt? Oder habt ihr euch kennengelernt und du bist danach erst DJ geworden?
Also ich war damals schon DJ und das ging dann quasi gerade so los, dass es so vom Hobby immer mehr auch Realität wurde, also dass ich vom Bedroom-DJ sozusagen dann den Einstieg in die Clubszene geschafft und gemacht habe. Also sie hat mich quasi, würde sagen, noch so als halben Bedroom-DJ kennengelernt und dann kamen dann immer mehr die Erfolge und die Club-Gigs. Und sie war natürlich teilweise dann auch mit dabei, war aber öfters mal, aber auch beruflich einfach gebunden und konnte nicht dabei sein. Und du hast es vorhin schon angesprochen, Mike, dann kam natürlich auch das Thema der Eifersucht immer mal wieder hoch. Und das jeder von den Zuhörern auch, der das kennt, der weiß, dass das manchmal so eine ganz unangenehme Gefühlslage dann ist, und zwar für beide, ne? Also der eine, der quasi auf den anderen neidisch ist und der andere, der eben diesen Neid dann auch erfährt.
Ja, das stimmt. Ich meine, jeder Mensch ist ja anders da eingestellt. Der eine hat einen höheren Eifersuchtsfaktor, einen geringeren Vertrauensfaktor, vielleicht weil er im Vorfeld in anderen Beziehungen ja vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also ich glaube, das ist sowieso bei Club und Festival und den Mobile-DJs nochmal ganz anders da. Du hast ja vorhin gesagt, du nimmst da oder hast deine Ex-Freundin auch natürlich mal mit, wenn es möglich war, auf deine Gigs mitgenommen. Genau, bei einem Mobile-DJ ist das ja so jetzt nicht gang und gäbe. Also ich habe auch schon mal Silvester-Gigs gespielt als was Besonderes und habe dann in meinen Vertrag reingeschrieben, dass ich meine damalige Freundin mitnehmen kann, damit wir einfach gemeinsam Silvester feiern können. Aber das ist ja eher die Ausnahme, weil wir können ja jetzt nicht unseren Partner oder unsere Partnerin einfach jede Woche auf die Hochzeit, auf der wir auflegen, mitnehmen oder auf den Geburtstag, auf dem wir auflegen. Das ist ja nicht gang und gäbe. Ich meine, im Club, auf Festivals ist es vielleicht anders da. Gerade auf Festivals, wo vielleicht die Freundin oder der Partner, die Partnerin hinter der Bühne warten kann und auch zu dir hochgucken kann. Aber bei Mobile-DJs ist das nicht der Fall. Und das heißt, unser Partner oder die Partnerin sind dann meistens zu Hause. Und bei meiner Ex-Freundin war das so stark, dass die dann abends mit offenen Augen, großen offenen Augen im Bett gelegen hat und sich dann alles Mögliche im Kopf ausgemalt hat, was da gerade ihr Freund, der DJ, auf der Feier macht. Mit diesen anderen Frauen, die da auch anwesend sind. Weil sie weiß ja, da kommen ja auch Frauen auf den DJ zu. Die machen große Augen, die wackeln da vielleicht ein bisschen mit den Brüsten rum, damit sie Musikwünsche erfüllt kriegen. Das ist so dieses Bild, was sie hatte. Und es hat sie so im Kopf hochgesteigert, dass als ich dann nachts nach Hause kam von dem Gig, komplett erschöpft, komplett kaputt, da hat die wortwörtlich mit dem Nudelholz hinter der Tür gewartet und hat gesagt, Junge, jetzt müssen wir erstmal quatschen. Und da war 2-3 Tage Stunk angesehen. Also der Vertrauensfaktor ist da, glaube ich, enorm groß. Und ich glaube auch, dass das DJing wirklich, das ist eine Zerreißprobe für eine Beziehung, wenn nicht ein 100%iger Vertrauensstandard vorhanden ist. Und ich glaube auch, dass viele Beziehungen oder auch viele Ehen kaputt gehen, aus verschiedenen Gründen, was auch auf das DJing zurückzuführen ist. Bevor ich dabei näher drauf eingehe, würde ich den Philipp natürlich auch gerne mal fragen. Philipp, wie ist denn bei dir das mit dem Thema DJing und Partnerschaft? Wie ist da deine Erfahrung? Ist vielleicht bei dir Eifersucht auch schon mal ein Thema gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren in einer Beziehung mit meiner Freundin. Und ich habe ihr damals, als wir uns kennengelernt haben, anfangs nicht erzählt, dass ich DJ bin. Einfach um zu vermeiden, dass ich direkt in eine bestimmte Schublade gesteckt werde. Wir DJs haben ja so diverse Klischees, die wir erfüllen, sage ich jetzt mal, ne? Wie zum Beispiel, wir nehmen jede Woche eine mit nach Hause und sowas und sind da sehr, sehr leichtlebig unterwegs, was den Spaßfaktor betrifft. Das wollte ich ganz gerne vermeiden, weil ich auch damals schon eher der Mensch war, der was Ernsthaftes wollte. Und ich habe ihr dann später im Verlauf dessen, dass wir uns kennengelernt haben, dann irgendwann davon erzählt. Und sie hat ja logischerweise das dann auch mitgekriegt. Und dann war auch an der Stelle alles gut, weil sie hat ja von mir schon einen gewissen Eindruck gehabt. Und wichtig ist halt Kommunikation in meinen Augen. Nur dann kann halt 100% Vertrauen auch geschaffen werden. Zum Beispiel, als ich vor ein paar Jahren in Venedig war, da gab es halt die Situation, ich bin von der Bühne runter und dann kamen Mädels an und wollten Fotos mit mir machen und haben mich links, rechts auf der Wange abgeküsst. Das ging alles so mal abwimmeln. Und das sind aber so Sachen, die habe ich meiner Freundin auch erzählt. Meine Freundin war zu dem Zeitpunkt schon im Bett im Hotelzimmer und hat geschlafen. Sowas habe ich ihr erzählt. Na klar war das für den Moment ein bisschen scheiße für sie, ja. Aber ich glaube, insgeheim ist es halt für sie wichtiger gewesen, dass ich ihr gesagt habe, um zu signalisieren, hey, ich bin dir offen und transparent gegenüber über alles, was hier passiert und du brauchst keine Angst zu haben. Sie hat immer gesagt, Philipp, ich habe keine Befürchtung, was dich betrifft. Ich vertraue dir, aber ich vertraue den anderen Mädels da draußen nicht. Und das ist halt immer genau dieser Punkt, dieser schmale Grat am Ende des Tages. Deswegen, ja, finde ich, Kommunikation ist da wirklich das A und O. Und tatsächlich ist es sogar so, dass ich versuche, meine Freundin aus dem Ganzen auch rauszuhalten, dass sie auch nicht mit auf Club-Gigs kommt, weil, das hat aber einen anderen Hintergrund, weil ich feststelle, dass sie mit dieser ganzen Bubble nicht so 100% warm wird. Es ist halt alles super egoistisch veranlagt. Das ist einfach, es ist einfach mitunter sehr, sehr ekelhaft. Kommt immer drauf an, aber oftmals ist es sehr, sehr ekelhaft. Und wenn sie dann dabei ist, sie ist eine sehr kommunikative Person, sie ist Lehrerin, aber sie findet keine Schnittmenge zu den anderen Leuten. Und das ist dann immer das...
Ich glaube, die langweilt relativ schnell am Abend auch, kann es sein?
Ja, ja, also wenn sie eine Freundin mit hat, dann geht's, klar. Aber wenn sie jetzt nur mit mir unterwegs ist, ja, das ist halt genau der Punkt. Du langweilst dich in dem Moment und daddelst dann irgendwo sinnlos auf deinem Handy rum und findest keine Schnittmenge, keine Gesprächsthemen zu den anderen Leuten, die auch noch mit da sind. Ja, weil die alle nur so, weil die alle so ego-getrieben sind. Da geht es immer nur um ich, ist. Es werden keine Fragen gestellt, es wird kein richtig offenes Interesse aufgebaut. Ja. Das ist für meine Freundin zumindest ganz, ganz schlimm, weil sie ein Mensch ist, der ich sage jetzt mal, sich die Frage stellt, was kann ich für andere tun? Ja, und so diese ganz viel gibt und aus dem Herzen heraus auch viel gibt. Und wenn das dann einfach nicht zurückkommt, ja, das ist immer sehr schade. Und ich weiß, dass ihr das in dem Kontext natürlich auch nicht gut tut. Deswegen versuche ich immer zu sagen, komm Schatz, bleib zu Hause, mach dein Ding, hol dir noch eine Freundin mit her und so, macht euer Zeug. Macht einen schönen Netflix-Abend oder sonst irgendwas und dann bin ich irgendwann wieder da und alles ist gut. Für mich ist ja auch schön, wenn ich weiß, ich habe jemanden zu Hause, der auf mich wartet. Ne? Und dann ist, sofern das Vertrauen zu 100% eben da ist, ist das auch ja schön. Aber ja, Musikbranche ist halt, ach oh, Leute, also.
Ja, ja, ist natürlich ein eigenes Ding.
Ist ja eine andere Welt einfach. Ja.
Aber müssen wir mal festhalten, Philipp, dass du die Sachen auch immer offen teilst und sagst, ey, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, das trägt ja massiv zum Vertrauen in eure Beziehung bei. Und das, finde ich, ist eine klasse Sache und eine wichtige Sache, dass eben Kommunikation dort auch ein wichtiger Schlüssel ist, um Vertrauen aufzubauen und um einfach da offen zu sein und einfach keine Geheimnisse dem anderen gegenüber zu haben, sondern zu sagen, ey, okay, ich wurde eben auf die Wange gewüsst bei dem Weg und das ist vielleicht schmerzhaftes zu erzählen, aber du schenkst dir das Vertrauen, du vertraust dir das an und sie weiß natürlich, ey, sie kann sich auf dich verlassen. Ihr seid halt beide offen in der Beziehung und es gibt keine Geheimnisse.
Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist halt ein Vorteil, wenn man einfach so kommunikativ ist und einfach gemeinsam über diverse Dinge spricht. Also meine Freundin hat mich in meiner schlimmsten Phase, fast schlimmsten Phase kennengelernt. Da war ich ein Jahr lang arbeitssuchend. Weil ich von meiner Festanstellung dann raus bin, weil die Firma es dann nicht mehr gab. Und dann habe ich ein Jahr lang gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und ich habe damals ganz gutes Geld verdient als Angestellter und wollte dem irgendwie gleichsetzen, gehaltstechnisch. Und hatte viele Bewerbungsgespräche, wo es dann immer hieß, Mindestlohn. Und wo ich dann gesagt habe, alles klar, danke für Ihre Zeit, aber nö, mache ich nicht. Und so hat sich das ein ganzes Jahr lang hingezogen und das war für mich auch eine harte Phase, weil ich immer so ehrgeizig bin und eigentlich will, dass das sofort irgendwie alles vorwärts geht. Und sie war da aber komplett unvoreingenommen und hat mich mit nichts kennengelernt und hat gesagt, ja, den Philipp, der gefällt mir aber und deswegen gehe ich mit ihm jetzt den Weg und das ist ja auch keine Sache für die Ewigkeit, also die Situation. Und das war ganz gut und dann kam ja irgendwann mal Corona und da war es noch viel beschissener. Ja, wo ich dann auch mit dem Gericht zu tun hatte und Polizei und keine Ahnung was, wegen diversen Anschuldigungen, mit denen ich mich dann auseinandersetzen musste. Und das war teilweise so schlimm und das kratzt dann auch am Ego eines Mannes. Sie musste wirklich 3, 4, 5 Monate meinen Teil der Miete mit bezahlen und ich bin ihr. Und ich merke gerade, je offener ich gerade darüber spreche, wie dankbar ich dafür bin, dass sie das mit mir durchgemacht hat. Ja, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Meine Freundin ist Grundschullehrerin, die ist verbeamtet, die muss sich überhaupt keine Gedanken machen, gerade wenn es um das Finanzielle geht, die kriegt ihre Kohle, ob sie da ist oder nicht. Und zu sagen, ey, ich bin für dich da, auch finanziell und man geht einfach Hand in Hand in so schweren Zeiten durch, plus das, was man ja ohnehin erlebt, wenn man DJ ist und die einzelnen Situationen, die es da halt mit anderen Mädels gibt, ja, wenn die Freundin sieht, wie andere Mädels sich da plötzlich so anbiedern, oder da gefragt wird, hey, bist du Single? Ja, also das ist dann schon für mich auch eine große Form der Wertschätzung. Da bin ich doch sehr dankbar drüber, genau. Aber genug von mir, Mike, wie ist deine, du hast jetzt sicherlich auch eine ganz schöne Story zu erzählen.
Tatsächlich, ja, weil ich gerade von vielem, was du gesagt hast, mich oder die Beziehung, die ich jetzt hatte oder auch die Ehe, die ich jetzt führe, auch vieles wiedererkannt habe. Allein, dass dich, ich sage jetzt mal, nicht eine Frau kennengelernt hat, auch in einer der schlimmsten Phasen. Und was meine Frau immer zu mir sagt, ist, ey, egal ob wir Geld haben oder ob wir in einer Bruchbude wohnen, Hauptsache wir sind zusammen. Das ist das Entscheidende. Also, wenn du eine Frau findest, die zu dir steht und wo es nicht nur ums Materielle und ums Geld geht, ey, dann ganz ehrlich, dann hast du einen Jackpot geknackt. Und da muss ich auch sagen, ey, du bist jetzt 7 Jahre mit ihr zusammen. Warum seid ihr noch nicht verheiratet? Warum hast du noch keinen Antrag gemacht? Muss jetzt hier nicht beantworten, weil ich glaube, deine Freundin hört vielleicht diesen Podcast und die sagt dann hier, Philipp, was ist denn da los? Okay, also zumindest wo man sagt, ich würde immer sagen, ey, wenn du so eine Frau gefunden hast, ey, dann heiratet die unbedingt. Aber von dem, was du vorhin gesagt hast, da habe ich was Cooles wieder festgestellt und zwar, bei mir war es oft so, aber gerade bei meiner Ex-Freundin, die war sehr, sehr introvertiert. Also die war eher, war nicht auf Partys, ungern auf Partys und sie war trotzdem bei mir auch mal Silvester oder bei dem ein oder anderen Event mit dabei. Und sie hat sich tatsächlich relativ schnell gelangweilt, weil sie hat auch niemanden gefunden, mit dem sie sich unterhalten kann. Sie war sowieso eher introvertiert, eher für sich. Und so hat sie meistens bei mir hinterm DJ-Pult gestanden und vor Langeweile halt irgendwann angefangen, am Handy rumzuspielen. Und das sieht halt von außen aus der Gastsicht nicht gut aus, wenn die zum DJ-Pult gucken und da steht dann ein gelangweiltes Mädel, was vor Langeweile am Handy rumsteht. Und der Gast weiß ja, ey, die gehört zum DJ mit dazu und der DJ, der soll ja eigentlich jetzt Party und Stimmung und so weiter machen. Also das war ein sehr negativer Eindruck, den ich immer selber festgestellt habe und irgendwann gemerkt habe, okay, pass auf, das müssen wir ändern, das müssen wir optimieren. Und irgendwann habe ich sie dann tatsächlich auch nicht mehr mitgenommen auf die Gigs. Gut, sie wollte meistens eh nicht mit, weil die ist abends um 10 oder um 11 auch müde geworden und wollte eher ins Bett. Und bei uns hat um 10, 11 die Party erst angefangen zu starten und sie dann noch durchzuziehen, durchzubringen. Das war vor Übermüdung, vor über Langeweile. Also glaub mir, das war keine motivierte Person, die da die ganze Nacht neben dir stand. Und das ist als Mobil-DJ natürlich auch nochmal anders, da, als wenn jetzt im Club oder im Festival jemand hinter dem DJ-Pult stehen kann, sich vielleicht hinsetzen kann, vielleicht auch für die Gäste gar nicht sichtbar ist. Aber von dem, was du auch gesagt hast, du hast eine Frau kennengelernt, die hat dich da unterstützt, die ist auch super wertschätzend, auch wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, ja, nicht vielleicht so die Party-People und so weiter sehen oder sich nicht mit Menschen unterhalten kann. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube aber auch, es ist bei unterschiedlichen DJs auch richtig schwer, weil es gibt ja neben Club- und Festival-DJs oder den Mobile-DJs ja auch noch DJs, sozusagen Booking-DJs, die durch die Welt touren, die gar nicht so oft zu Hause sind, sondern ständig woanders und unterwegs sind. Oder es gibt ja auch DJs, die zum Beispiel auf Mallorca eine Saison arbeiten, Après-Ski in Ischgl eine Saison arbeiten, also sogenannte Saison-DJs oder auch DJs, die auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, wo sie einfach mehrere Monate am Stück weg sind. Und ich sage das bewusst, weil ich habe das einerseits selber mal gemacht. Vor mehreren Jahren war ich als DJ, habe ich mich für ein Kreuzfahrtschiff von AIDA unter Vertrag stellen lassen und dann war ich 2 Monate am Stück weg in einem anderen Land hier, Spanien, Portugal auf einem Schiff. Aber ich hatte meine Freundin zu Hause. Und jetzt versuch mal eine Beziehung zu führen, wenn man sich wirklich mehrere Monate in der Form gar nicht sieht. Das ist wirklich eine Zerreißprobe, eine richtige Zerreißprobe. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil ich habe gestern mit einem DJ gesprochen, der sich bei uns für eine Zusammenarbeit interessiert hat und er selber ist seit mehreren Jahren DJ auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff. Und er hat gesagt, ey, das macht Spaß, das ist sein Traum, durch die Welt reisen und so weiter. Aber er hat jetzt durch eine Kreuzfahrt eine Frau kennengelernt. Und das läuft so gut, dass er gesagt hat, pass auf, er möchte mehr Zeit mit der Frau verbringen. Die wollen heiraten, die wollen eine Familie gründen, die wollen sesshaft werden. Und du kannst nicht sesshaft werden und für eine Familie da sein, wenn du die Hälfte des Jahres irgendwo in der Welt auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs bist. Also ist sein Ziel, im Endeffekt mehr in das Mobile-DJing reinzugehen, also von AIDA wegzugehen, von den Kreuzfahrtschiffen, in das Mobile-DJing reinzugehen und zu sagen, pass auf, ich spiele jetzt nur noch ein, vielleicht maximal zweimal am Wochenende ein Gig verdiene da gutes Geld mit, bin aber unter der Woche dann zu Hause für meine Freundin, für meine Frau und für meine zukünftige Familie da und kann die auch mit den Einnahmen aus dem Mobile DJing versorgen. Das war sein Ziel und da habe ich gesehen, ey, da ist ein richtig geiles, ja, eine richtig geile Vorstellung, ein richtig geiles Ziel mit drin. Und ich fand das so geil, als der das erzählt hat, weil ich habe mich selber darin auch erkannt. Weil ich bin einen ähnlichen Weg gegangen, gerade vor kurzem erst. Und zwar habe ich mich tatsächlich, also ich habe durch das DJing auf einem meiner DJ-Meetings ja meine heutige Frau kennengelernt damals. Wir haben es kennengelernt, wir kamen zusammen in der Beziehung, wir liegen voll auf einer Wellenlänge und so weiter. Also wir sind wirklich wie ein Herz und eine Seele. Wir unterstützen uns. Wir sprechen offen und ehrlich über alles, wirklich über alles. Deswegen das, was du vorhin gesagt hast, Philipp, das fand ich richtig cool, dass das bei euch ähnlich ist. Und ich habe dieser Frau einen Antrag gemacht. Wir haben geheiratet und wir sind gerade in der Familiengründung drin. Also wir erwarten, wir werden bald Eltern, sagen wir mal so Eltern von der kleinen Tochter. Und
die glücklichen Bauherren.
Vielen, vielen Dank. Als ich zumindest gesehen habe, hey, das geht in die Richtung, habe ich gemerkt, ich muss oder ich möchte mein Leben ändern. Und zwar möchte ich am Wochenende nicht ständig unterwegs sein, jeden Freitag, jeden Samstag und den ganzen Sonntag im Eimer sein, sondern ich möchte wirklich für meine Frauen, für meine Familie und meine zukünftige Tochter da sein. Und dann habe ich tatsächlich vor einigen Monaten den ganz großen Switch gemacht und habe erstmal gesagt, ich nehme erstmal persönlich keine neuen Bookings als DJ mehr an, sondern gehe mehr in die Unterstützung von DJs, in die Ausbildung von DJs rein. Ich meine, dadurch sind wir ja als Schulungsunternehmen von DJ Mike Hoffmann, so wie uns viele heute auch kennen, überhaupt erst gestartet und geworden. Und das hat dann so weit geführt, ich habe Mitarbeiter eingestellt und wir schulen und coachen jetzt als gesamtes Team die DJs, bilden sie aus und unterstützen sie bei ihren Träumen. Gleichzeitig kann ich aber auch meinen Traum erfüllen und sagen, pass auf, ich muss nicht mehr jedes Wochenende auflegen, sondern ich habe mehr Zeit, zukünftig auch für meine Familie und meine Frau da zu sein. Und es war für mich ein Riesen-Challenge, ein Riesenschritt, weil das Auflegen, die Musik und das DJing, ey, da steckt mein Herzblut drin. Das ist meine Leidenschaft, da gehe ich voll drin auf. Aber ich habe einfach auch noch einen größeren Traum. Ein Traum, den es lange gab, bevor ich mal gesagt habe, ich möchte als Mike Hoffmann DJ werden. Und zwar der Traum, dass ich irgendwann vielleicht auch meine eigene Familie habe, verheiratet bin, vielleicht eigene Kinder habe und so weiter. Und dieser Traum, der ist jetzt zum Greifen nah. Und glaub mir, ich werde einen Teufel tun, dass auch nicht nur ansatzweise, dass ein Risiko besteht, dass durch dieses DJ-Business, über das wir heute sprechen, DJing und Partnerschaft, das in irgendeiner Form gefährdet ist. Weil ich einfach auch in der Branche gesehen habe, wie viele Beziehungen sind kaputt gegangen von anderen DJs? Wie viele Ehen sind kaputt gegangen von anderen DJs? Und ich habe gesagt, wenn auch nur das kleinste Risiko bestehen könnte, dass das bei uns passiert, dann würde ich lieber das ganze Business in meinen Haufen werfen. Hauptsache, ich habe meine Beziehung, ich habe meine Ehe, weil ich finde das viel wichtiger. Vor allem, weil ich auch mal gelernt habe, wenn das DJing mal nicht läuft, wenn es mal nicht gut läuft im Business, dann hast du immer noch eine Ehe oder eine Beziehung, die dich auffängt. Jemand, der für dich da ist. Aber wenn die Beziehung kaputt geht oder die Ehe kaputt geht, kann kein Business der Welt dich auffangen, weil da niemand ist, mit dem du da sprechen kannst, was dich irgendwie auffangen kann. Ja, es gibt Menschen, die retten sich dann in Arbeit, um das irgendwo zu kompensieren, aber das ist ja nicht die Lösung dahinter. Deswegen ist auch bei uns immer Beziehung, Liebe, Ehe und Familie viel wichtiger und es ist sogar in unseren Unternehmenswerten mit drin, dass wir das weit vorne über das Geschäft stellen. Yes. Also das ist sozusagen auch eine Story, wo ich sage, ey, die habe ich bei einem anderen gesehen, die habe ich selber erlebt und vielleicht habt ihr ja was Ähnliches gemacht. Wie war das bei dir, Martin? Oder wie ist es aktuell? Erzähl mal, ich bin mal neugierig.
Ich muss noch mal ganz kurz einhaken, du hast nämlich vorhin Kreuzfahrten erwähnt und da gibt es eine witzige Story. Ich habe dir ja letzte Woche kurz geschrieben, businesstechnisch, und da meinst du, ey, ich bin gerade auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwo im Ozean vor Schottland. Was hat es denn genau damit auf sich? Ich kenne die Story schon, aber für die Zuhörer einfach nochmal, warum warst du denn, obwohl du ja eigentlich nicht mehr auf dem Kreuzfahrtschiff auflegst, auf dem Kreuzfahrtschiff?
Ja, also auch wenn ich nicht mehr auf einem Kreuzfahrtschiff auflege, weil einfach die Tätigkeit dort so 2 Monate von zu Hause weg sein nichts für mich ist, ist es trotzdem geil, Gast auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein und dort Urlaub zu machen. Und ich habe vor einigen Monaten meine Frau, die für sowas eigentlich nie zu haben war, das erste Mal mit auf ein Kreuzfahrtschiff zum Urlaub genommen und die war so begeistert, dass wir eigentlich gesagt haben, wir machen einmal oder zweimal im Jahr mindestens Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff. Und da wir jetzt einfach dadurch, dass wir ja Nachwuchs erwarten, ist es so, dass man auf einem Kreuzfahrtschiff nur bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche überhaupt als Gast aufsteigen darf. Weil danach das Risiko zu groß ist einer Frühgeburt, Falschgeburt oder was auch immer da der Fall ist. Und diese Zeit lief uns weg, weil das ist jetzt in den nächsten 2-3 Wochen der Fall gewesen. Deswegen haben wir uns noch eine Reise rausgesucht, wo wir gesagt haben, pass auf, die können wir noch schnell machen, bevor wir dann in den nächsten Monaten Eltern werden, dass wir nochmal einen gemeinsamen letzten, nur zu zweit AIDA-Kreuzfahrtschiff-Urlaub gemacht haben. Da ich derzeit aus verschiedenen Gründen nicht fliege, weil ich mal brutale Turbulenzerfahrungen gemacht habe, kam nur eine Fahrt von Hamburg also aus in Frage. Und da gab es nur eine Reise und die war nach Schottland. Und Schottland ist jetzt nicht unser Wunschziel gewesen. Da haben wir gesagt, naja, machen wir halt trotzdem. Und wenn es nicht so ist, bleiben wir halt auf dem Kreuzfahrtschiff, weil alleine auf dem Schiff wird so viel geboten, dass du auch eine Woche auf dem Schiff verbringen kannst. Ja, es war dann aber doch nicht so toll, wie wir gedacht haben, weil wir am einen Tag, bevor wir aufgestiegen sind, erfahren, es ist gerade Ferienzeit, es ist gerade Urlaubsziel und das Schiff ist bis unter das Dach ausgebucht und es war brachial voll mit Kindern, mit Jugendlichen und so weiter. Und das Schiff selber war auch gar nicht so groß wie die Kreuzfahrtschiffe, die wir gewöhnt waren, sondern viel kleiner. So haben wir auch keine Rückzugsorte gefunden, wo wir mal relaxen konnten. Also es war nicht so schön, wie wir es gedacht haben. Dann kam noch dazu, dass wir echt brutales Unwetter hatten, sodass wir auch in Schottland oder besser in England, in Edinburgh gar nicht anlegen konnten, um überhaupt Ausflüge zu machen. So waren wir mehrere Tage gezwungen, auf dem Schiff zu bleiben. Gleichzeitig hatten wir nur riesen Wellengang, also wirklich so 4-5 Meter hohe Wellen, was meine Frau gar nicht gut verkraftet hat, genauso wenig wie die anderen 2000 Gäste, die da mit drauf waren. Also ich sag's mal so, das Schiff war wie leergefegt und die Toiletten waren sehr gut besucht. Ich sag's jetzt einfach mal so. Zumindest, du hast mir genau in diesem Zeitpunkt geschrieben und ich habe dann gesagt, hey Martin, ich antworte nur ganz kurz, ich bin irgendwo mitten auf dem Ozean, kurz vor Schottland. Das Schiff wankt ohne Ende, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt gerade stehen kann. Ich melde mich die nächsten Tage wieder. Ja, und irgendwann war die Reise zu Ende und wir waren echt dankbar und haben gesagt, boah, nix wie raus aus Orange County, nix wie raus vom AIDA-Kreuzfahrtschiff. Und wir waren dann echt froh, wieder zu Hause zu sein. Und die nächste mögliche Aufstieg ist dann tatsächlich erst in einem Jahr, weil wir jetzt Eltern werden. Und auch wenn wir ein Kind haben, darf das frühestens, glaube ich, erst mit 6 oder 7 Monaten auf ein Kreuzfahrtschiff aufsteigen. Also es war erstmal unsere letzte Reise.
Und interessant, aber genossen. Du hast jetzt gesagt, du fliegst nicht, weil du mal mit Turbulenzen so krasse, wahrscheinlich negative Erfahrungen gemacht hast. Was ist da passiert?
Also, ich bin in der Regel sehr häufig nach Amerika unter anderem geflogen, weil ich da Verwandtschaft hatte. Und ich habe auch jedes Jahr Urlaub in der Türkei gemacht. Und ich glaube, es war in einem Türkei-Urlaub, dass wir auf dem Rückflug in so heftige Turbulenzen gekommen sind, dass ich wirklich richtige Panikattacken im Flug gehabt habe und echt gedacht habe, wir werden sterben heute Nacht. Und weil ich auch einer bin, der echt Höhenangst hat, und mir die Höhe etwas aufmacht. Also meine Frau sagt auch, ey, wenn ein Schiff wankt, das macht dir nichts aus. Da sage ich, ja, weil wir auf Wasser sind und im Wasser fällst du nicht. Aber wenn du im Flugzeug bist oder was, da fällst du. Da fällst du 10.000 Meter. Und Fallen ist für mich ein echt schlimmes Gefühl. Und wir waren so in Turbulenzen drin, dass ich danach gesagt habe, nee, ich steige erstmal nicht mehr in ein Flugzeug rein. Einfach aus Angst von Turbulenzen. Jetzt kam vielleicht da noch der Faktor dazu. Ich habe irgendwie kurz davor noch hier den Film Final Destination geguckt. Wer den kennt, der weiß genau, um was es sich dreht mit Flugzeugabsturz und so weiter. Das hat es übrigens nicht besser gemacht. Und seitdem ist es so, dass ich nicht mehr den Mut hatte, groß in ein Flugzeug zu steigen. Also ich habe es schon mal gehabt. Vor, ich glaube, 2 Jahren bin ich mit DJ-Kollegen auf Mallorca geflogen. Aber da habe ich fast 3 Wochen Überwindung gebraucht, überhaupt in dieses Flugzeug zu steigen. Und als wir eingestiegen sind, war ich kurz davor, wieder auszusteigen. Es hat nur geholfen, weil ich 2 Tage davor Gigs gespielt habe und durch diese Gigs so kaputt und so platt war, dass ich halb erschöpft ins Flugzeug gestiegen bin und die Leute mir trotzdem noch eine so Flugangst-Beruhigungstabletten gegeben haben, die nicht gewirkt haben. Also habe ich noch eine 2. genommen, dann habe ich noch eine 3. genommen. Und ich sag mal, wir sind geflogen und am Ende des Flugs hat es alles gewirkt. Ich bin aus dem Flugzeug ausgeflogen, ich war komplett neben mir. Also hättest du mich angetippt, ich wäre wahrscheinlich nur noch umgefallen. Durch von der Erschöpfung, durch die Tabletten, durch die Panik, die ich im Flug sowieso immer dauerhaft habe. Also ich stehe da unter Dauerstressfaktor. Und wir sind auf Mallorca geflogen und das Krasse ist überhaupt eigentlich danach erst passiert, weil ich habe gedacht, ey, wir gehen jetzt ins Hotel, schlafen erstmal aus und morgen starten wir normal. Nee, Pustekuchen. Die Jungs wollen natürlich erstmal direkt hier in Bierkönig reingehen und haben gesagt, komm Mike, wir gehen mit, nur mal kurz auf ein Getränk. Und ich konnte ihn natürlich nicht hinlassen. Also sind wir wirklich abends, ich komplett im Eimer, also mir sind fast die Augen zugefallen, haben die mich mitgenommen zum Bierkönig. Wir haben uns draußen hingesetzt und haben gesagt, komm, wir trinken wenigstens ein Getränk, dann kannst du auch ins Bett gehen, Mike. Sag ich, okay. Sagt der Kollege von mir, was willst du denn trinken? Sag ich, ah ja, machst halt mal einen Jackie Cola. Sagt, okay, Mike trinkt einen Jackie Cola, der will gerade weggehen und ich will ihm noch hinterherrufen, ey, aber keinen Doppelten oder so ein Scheiß, weil ich will echt gleich ins Bett und ich mache jetzt nur einen kleinen. Dann geht der los und holt die Getränke. Kurze Frage, war von euch schon mal einer auf Mallorca, im Bierkönig oder irgendwo mit drin? Noch nicht, okay, beide verneinen sie es gerade. Was ist der Standard Getränkegröße auf Mallorca?
Getränkegröße? Ein Liter, bestimmt.
Genau, ein Liter. Ein Liter. Und der Kollege kommt wieder und stellt mir ein Liter Glas Jackie Cola hin. Ich sag, scheuert oder was?
Alter, das ist aber nett.
Trinken. Nochmal?
Das ist aber nett, sage ich.
Ja, ja, von wegen. So im Eimer, wie ich war. Ich habe gesagt, das kann ich nicht trinken. Ich sag, ich trinke vielleicht ein paar Schlücke, aber ey, dann gehe ich ins Bett, mit mir ist nichts mehr anzufangen. So, und jetzt pass auf. Wir stoßen an. Ich nehme einen Schluck aus diesem Glas und in dem Moment rollen meine Augen einmal komplett nach hinten. Ich guck meinen Kumpel an und sag, ey, ist da überhaupt Cola drin? Und er sagt, ich bin da gar nicht so sicher. Und ich sag, wie, du bist nicht sicher? Sagt er, ja, pass auf, als ich das Ding bestellt habe, hat der Barkeeper die Jackie-Flasche aufgemacht, reingekippt und dann hat ihn jemand hinten aus der Küche gerufen und hat sich umgedreht und hat sich mit dem aus der Küche unterhalten. Und in dem Moment, wo der wieder nach vorne geguckt hat, ist gerade der letzte Schluck aus der kompletten Jackie-Flasche rausgelaufen. Und da sagt er, ups, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Und mein Kumpel hat gesagt, ach, machst einen Schuss Cola mit rein, wegen der Farbe, ist eh für einen Kumpel, der merkt das nicht. Ey, und dann stellt er mir dieses Glas hin, ich nehme den ersten Schluck und dann war das fast ein Liter purer Jackie Cola, also purer Jack Daniels. Und ich war so im Arsch, ey, mich hat's fast rückwärts vom Stuhl runtergerissen. Wegen dem Typ habe ich gesagt, ey, das kann ich nicht saufen, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Hab mich verabschiedet und hab ins Bett gegangen.
Jetzt, sogenannte gut. Todesmische.
Das war die Todesmische, wirklich. Also, ich war komplett fertig. Gut, das war jetzt aber, wir sind so ein bisschen abgedriftet von unserem Hauptthema DJing und Partnerschaft. Ganz genau. Was ich ja eigentlich gesagt habe, waren, es gibt auch diese DJs, Booking-DJs, Kreuzfahrtschaft-DJs, Après-Ski-DJs, die ja mehrere Saisons oder mehrere Monate in so einer Saison dort arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Zerreißprobe für jeden DJ. Habt ihr schon mal in irgendeiner Form so etwas gemacht, wo ihr mal mehrere Monate irgendwie weg wart?
Genau, Martin, fand also bei mir war es damals die Zeit in Zypern. Da war ich 2 Monate auf Zypern, habe dort als Social Media Manager mit dem Influencer Andrew Köbel zusammengearbeitet und damals dann dort auch meinen ersten Auslandsgig gespielt und bin vielleicht 3 Wochen oder 4 Wochen, bevor ich nach Zypern bin, mit meiner Ex-Freundin damals zusammengekommen. Und dann hat sich aber diese Chance ergeben, dass ich dort nach Zypern oder stand schon in den Startlöchern und habe ich natürlich damals genutzt. Und das war dann die Zerreißprobe für die Beziehung und das hat tatsächlich gehalten. Ne? Also diese 2 Monate, die ich dort in Zypern war, das hat funktioniert und dann war, wie ich es ganz am Anfang quasi schon erzählt habe, ist danach dann diese Zeit gekommen, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, in Leipzig, wo das dann quasi losging mit den vermehrten Gigs, auch an den Wochenenden. Und meine Ex-Freundin dann eben dadurch gemerkt, die Zeit, die ich mir vielleicht wünsche oder die ich erwarte von einem Freund, den ich eben habe. Und es gibt mir vielleicht auch nicht so viel, wenn ich da jetzt die ganze Zeit mit rumrenne auf den Partys, wo der aufschlägt oder vielleicht nicht die Zeit dafür. Und schlussendlich ist es dann eher daran quasi kaputt gegangen, als an diesen 2 Monaten in Zypern, auch wenn es da, ich sag's so, wie es ist, nicht einfach war. Also es ist definitiv herausfordernd, aber das ist trotzdem das, was ich immer wieder sage und das trifft aufs DJing zu, das trifft auf jegliches Hobby zu oder zum Beispiel auch, wenn man auf Reisen geht, ist dieses, egal was man gemeinsam durchmacht, in welcher Art und Weise auch immer, entweder es stärkt die Beziehung und es macht das Band zwischen einem stärker und es erhöht das Vertrauen oder die Beziehung geht daran kaputt und beides ist vielleicht irgendwo richtig. Weil wenn die Beziehung daran kaputt geht, dann soll es vielleicht nicht so sein. Und wenn die Beziehung stärker wird, gestärkt wird durch negative Phasen, durch Down-Phasen, wie es Philipp vorhin erzählt hat, und oder eine Abwesenheit, ne, dass eben meine Ex-Freundin damals mir das Vertrauen geschenkt hat. Okay, der ist in Zypern, der legt dort auch auf als DJ und der ist dort in einer komplett eigenen Bubble drinne und ich habe eigentlich gar keinen Zugriff auf den. Und dieses Vertrauen sozusagen zu schenken, hat natürlich irgendwo ein Stück weit auch die Beziehung gestärkt. Und das ist eben immer so ein Fakt. Aber muss man auch dazu sagen, länger als 2 Monate wäre das nicht gut gegangen. Also nach den 2 Monaten war sozusagen, ich sage jetzt mal, die Kotzgrenze erreicht, was man hätte strapazieren können, nicht zu verbringen, weil sich zu schreiben, sich am Telefon zu hören oder zu sehen über Videotelefonie, das ist das eine. Aber wirklich den anderen, ne, vor sich zu haben, die Präsenz zu haben, den anderen zu berühren und so weiter.
Es ist was ganz anderes.
Und das ist
nicht einfach nur, dass man sich sieht, sondern da gehört ja mehr dazu. Das ist ja eine Liebe in der Hinsicht und so weiter. Man möchte
genau. Oder einfach mal zusammen zu schweigen, zusammen zu sein, aber nicht miteinander zu reden. Und das macht man nicht, wenn man ein Videotelefonat hat. Da redet man miteinander. Da guckt man sich nicht nur an und sagt nichts. Total weird, sondern da ist es eben viel, viel mehr, was dazu gehört, wie du es gesagt hast, Mike.
Krass. Yes. Philipp, wie ist das bei dir? Warst du schon mal irgendwie längere Zeit weg? Was ich mir gerade gedacht habe, ist zum Beispiel, also einerseits die Frage, warst du schon mal längere Zeit weg? Und die andere Frage ist, du hast jetzt gesagt, deine aktuelle Freundin ist Grundschullehrerin. Das heißt, die ist unter der Woche eigentlich immer arbeiten und du bist am Wochenende unterwegs. Das ist ja dieses Typische, was ich auch bei den meisten DJs erkenne. Wobei, dass ich sage jetzt mal, der Partner oder die Partnerin unter der Woche arbeitet und wir DJs arbeiten am Wochenende. Da jetzt noch einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man gemeinsame Zeit hat. Wie funktioniert das? Wie kriegt ihr das hin?
Ja, für all die, die jetzt vielleicht den Gedanken haben, ja, Lehrer haben ja bis 12 Uhr Schule und dann ist Freizeit. Nee. Genau das ist eben nicht der Fall. Die haben zwar oder sind zwar in der Schule bis 12 Uhr, 13 Uhr präsent, aber dann geht die richtige Arbeit erstmal richtig los zu Hause mit Vorbereitung, dies, das, jenes, Auswertung von irgendwelchen Arbeiten und so weiter. Meine Freundin ist stellenweise bis 20 Uhr, bis 21, 22 Uhr noch beschäftigt und druckt irgendwelchen Kram aus und macht und schlägt sich mit Eltern rum. Und jetzt komme ich, der neben dem DJing ja auch noch Musikproduktion macht, der ja selber auch im Coaching ist, ne, also Coachings geben, wo auch viel Zeit reingesteckt wird. Da kommen super viele Sachen zusammen und die zeitliche Komponente ist echt ein Thema, ist wirklich ein Thema. Wir finden grundlegend eigentlich nur noch am Wochenende mal wirklich Zeit. Das war früher mal anders, gerade in der Zeit, wo sie im Referendariat oder noch im Studium war. Da konntest du auch am Nachmittag mal noch den ein oder anderen Spaziergang draußen machen, so unbeschwert, es war irgendwie unbeschwert. Und das ist alles jetzt nicht mehr der Fall. Und das macht es natürlich insgesamt schwer. Es kommt natürlich erschwerend noch dazu, dass dieses Bildungssystem ist, wie es ist. Und Lehrer eigentlich komplett sukzessive kalt gemacht werden. Die werden ja wirklich regelrecht kalt gemacht. Ja, das System lässt gar nicht zu, dass man irgendwie gesund so ein Ding, so einem Beruf nachgehen kann. Ja. Und das erlebe ich halt 1:1. Und das ist, kommt halt auch noch, das ist so super, super krass. Du bist hier in deinem Studio, machst, und da sage ich immer grundlegend gute Laune. Zumindest ist das halt bei mir immer so. Ich bin immer so Happy Vibes Mensch. Und dann kommt meine Freundin nach Hause und hat schon keinen Bock mehr.
Ja.
Und das ist halt, schwierig.
Ich glaube, man hat es wirklich an den Kräften und auch an dem Verständnis und an allem drum und dran, vor allem auch an der Beziehung, weil wenn man schlecht gelaunt ist, kriegt es plötzlich der Partner ab und der weiß nicht warum oder was da Sache ist. Und das kann wirklich strapazieren.
Das ist in der Hinsicht wirklich strapazieren, gerade bei uns, weil ich vom Typ her jemand bin, der dann auch mal schnell zumacht. Mhm. Was nicht unbedingt meine Intention ist, aber das ist das, was meine Charakteristik halt hergibt. Und ich mache dann automatisch irgendwie zu, obwohl ich das nicht will. Und das macht die Lage ja nicht besser.
Ja, ne?
Ja, super schwierig. Dann haben wir halt nur am Wochenende Zeit und da verbringen wir die Zeit natürlich ein bisschen intensiver mit dem Hund, mit anderen Freunden und gucken, dass wir da das Bestmögliche draus machen. Aber ja, am Ende des Tages muss man damit haushalten, man muss irgendwie die Schnittmenge finden, zu den Möglichkeiten, die man hat und dass man da irgendwie das Beste einfach draus macht und trotzdem, und das finde ich ist einfach das Wichtigste, egal was man macht, dass man glücklich ist im Leben. Und das ist irgendwie das Wichtigste.
Ich kann es so nachvollziehen. Guck mal, bei den meisten DJs ist es doch so, die haben ja meist, also in den Mobile-DJs, die haben ja selber noch einen Hauptjob und machen das DJing ja nur nebenbei. Die haben ja jetzt nicht nur das Problem, dass der Partner oder die Partnerin noch einen Job hat oder der Woche weg ist, die sind selber unter der Woche weg und am Wochenende dann nochmal. Und da habe ich tatsächlich Kollegen, die haben auch dann irgendwann Kinder gekriegt und die haben die Kinder teilweise nicht aufwachsen sehen, weil sie kaum zu Hause waren. Und das ist natürlich einerseits ein Riesenproblem und ich habe das sehr häufig mit mir selber verglichen, weil ich ja vor 10 Jahren die Entscheidung getroffen habe, hauptberuflich in das DJing einzusteigen. Was letztendlich bedeutet, dass ich nicht mehr 8 Stunden am Tag irgendwo in einem Angestelltenverhältnis für jemand anderen arbeite und weg bin, sondern ich bin zu Hause, ich muss natürlich für mich selber arbeiten, aber ich kann meinen Tag selber strukturieren und bin dann eigentlich nur am Wochenende weg. Das ist einerseits ein Riesenvorteil, was mir jetzt schon mal die Arbeit unter der Woche wegnimmt. Aber ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, wie du das gerade gesagt hast, Philipp. Und zwar, dass auch meine Frau, die beruflich Hebamme ist, jeden Tag im Endeffekt weg war, Geburten gemacht hat, was sie total liebt. Aber auch da, dadurch, dass es ja auch ein Krankenhausberuf ist, eine Art, ich will nicht sagen Pflegeberuf ist es jetzt nicht, aber es ist kein leichter Beruf und auch sehr, sehr stressig teilweise. Auch weil du mit sehr vielen internationalen Menschen zu tun hast, es ganz, ganz unterschiedlich ist, der Druck vom Krankenhaus auch stark ist. Und da kam sie häufig auch sehr, sehr stressig nach Hause. Das habe ich teilweise auch abgekriegt. Und wir haben uns irgendwann einfach auch gewünscht, pass mal auf, wir hätten gerne mehr Zeit zusammen, weil damals habe ich noch am Wochenende aufgelegt. Sie war unter der Woche arbeiten. Und dann habe ich eine knallharte Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, pass auf, wir machen Folgendes. Du verdienst im Monat das und das Geld, das ist das, was du auch brauchst. Wenn du jetzt deine Arbeitszeit anstatt von den 40 Stunden, die sie in der Woche gearbeitet hat, auf 20 reduziert, die Hälfte, und dadurch fast nur noch die Hälfte an Geld hat, was muss ich tun, um mehr zu arbeiten, um mehr zu machen, um das zu kompensieren, dass sie die Hälfte der Woche im Endeffekt zu Hause ist? Und das war die Challenge, die ich mir gesetzt habe. Und ich habe gesagt, gib mir 4 Wochen. Ich erschaffe was, ich baue etwas auf, ich mache etwas. Ich habe es damals mit Form von Videokursen erreicht, die ich separat noch mitverkauft habe. Und habe tatsächlich das Geld angefangen, mehr zu verdienen. Und sie hat ihre Arbeitszeit von 40 auf nur 20 Stunden reduziert. Und so haben wir mehr gemeinsame Zeit unter der Woche. Und bei mir ist es so, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, weil ein Videokurs, wenn du den erstellt hast, den erstellst du einmal. Und dann verkauft er sich meistens automatisch, was sozusagen passiv ist. Aber ich habe mir die Challenge gesagt und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich muss das schaffen und habe das sozusagen kompensiert. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, sie hat später nochmal reduziert, um noch weniger Zeit zu haben. Sie will aus dem Job nicht komplett rausgehen, weil jeder braucht eine Aufgabe, jeder braucht eine Leidenschaft. Du brauchst eine Erfüllung und mit 10 Stunden sozusagen in der Woche ist das super geil. Und auch das habe ich weiter kompensiert durch Einnahmen, damit ich die Familie abdecken kann. Und das war sozusagen die Challenge, dass wir dann einfach mehr Zeit haben. Und seit wir das gemacht haben, harmonieren wir mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit. Wir können mittags mal irgendwo in die Stadt gehen, einkaufen gehen, spazieren gehen mit den Hunden, die wir uns jetzt auch haben, weil wir auch plötzlich Zeit für die Hunde haben. Also ich habe mir durch das, was ich erschaffen habe, Lebenszeit erkauft. Lebenszeit gemacht und zwar mit meiner Familie. Und das war tatsächlich ein riesen Gamechanger.
Ja, muss man echt mal festhalten an der Stelle, Mike, dass bei dir das der Fall ist und auch bei Philipp, dass ihr durch eure Selbstständigkeit, bei dir, Mike, sogar in zweierlei Hinsicht, zwei riesengroße Freiheiten eigentlich erschaffen habt und die quasi auch smart nutzt oder genutzt habt in der Vergangenheit. Nämlich einmal der Faktor Geld, also anderen, zum Beispiel eben deiner Familie, Mike, deiner Frau, Sachen zu ermöglichen, aber auch die Flexibilität der Zeit. Zu sagen, unter der Woche haben wir zum Beispiel Zeit gemeinsam. Oder klar, wir DJs sind natürlich immer auch irgendwo ans Wochenende gebunden, aber wir haben natürlich auch trotzdem die Freiheit oder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich rufe höhere Gagen ab und lege stattdessen nur noch halb so viel auf. Genau. Doppelte Gage, halbe Gigs, habe dann also jedes zweite Wochenende frei, die Freiheit, die ich mir erschaffen habe, wiederum investieren kann, eintauschen kann gegen Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden, Zeit für was auch immer, Outdoor-Aktivitäten, andere Hobbys. Und Philipp, bei dir ja am Ende genau dasselbe, dass du eben durch deine Flexibilität in der Selbstständigkeit als DJ, als Produzent, als Coach bei Clublife natürlich irgendwo fast noch flexibler eigentlich bist als deine Freundin im Angestelltenverhältnis. Also es ist ein interessantes Muster eigentlich.
Das ist grundlegend tatsächlich so. Man hat ja trotzdem seine Aufgaben, klar. Aber Es hat den Vorteil, dass man seine Zeiten sich selber legen kann, wie man das möchte. Das hat zum Beispiel die letzten 2-3 Wochen gezeigt, dass unser Hund, der kommt hier gerade, mein kleiner Labrador, dem ging es die letzten 2-3 Wochen extrem schlecht. Der hat plötzlich in der Nacht von jetzt auf gleich 6-mal gekotzt, hat dann am Vormittag auch nochmal gekotzt. Wir haben dann schon einen Termin ausgemacht für 15 Uhr beim Tierarzt, um das mal checken zu lassen. Und plötzlich ging das los am Vormittag, dass er blutig ausgekotet, also war einfach, er hat einfach Blut hinten rausgelassen. Ja. Und das war eine riesige Lache. Und da habe ich meiner Freundin bloß geschrieben, SOS, weil die war ja schon in der Schule. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt hier sofort zum Tierarzt. Ja. Und ein paar Tage später, die haben den dann erstmal verarztet, haben einen Tropf gehangen und so ein bisschen aufgepäppelt. Und 2 Tage später ging das dann wieder los. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt in die Tierklinik, weil vielleicht ist es doch besser, wenn er mal länger da bleibt, dass die mal genau Untersuchungen machen können. Und da bin ich mit ihm dann selbstständig in die Tierklinik gefahren, habe dann dort eine Stunde mit ihm dort verbracht, habe die ganzen Checks abgewartet und so weiter. Und es wäre ja nicht möglich gewesen, wenn ich jetzt selber irgendwo 8 Stunden unterwegs gewesen wäre. Gott weiß, was passiert wäre während der Phase, wo er alles rausgelassen hat, quasi im Vormittag, und keiner wäre da gewesen. Wir hätten ihn verloren, ne? Und das ist ja, also jeder Tierbesitzer kann das nachvollziehen, das ist ja das Allerschrecklichste auf dieser Welt, wenn du dein eigenes Tier verlieren müsstest. Ja, Gott sei Dank ist alles gut gegangen, mittlerweile geht es ihm auch wieder gut. Und da bin ich dankbar, dass ich in dieser Situation bin, wo ich mir das so einteilen kann und sagen kann, okay, Termine werden jetzt gestrichen, ja, das hat jetzt hier Priorität und hier geht es um Leben und Tod beispielsweise, das war ja auch wirklich so. Und da bist du dann für das Allerwichtigste eben da.
So das Wichtigste, auch dass du die Möglichkeit hast. Ich meine, du bist dann zu Hause und hast dadurch die Möglichkeit und deine Freundin, die kann dann vielleicht sogar von der Schule noch weggehen und kann dann noch was machen. Aber ja, irgendwo eingespannt zu sein und dann nicht helfen zu können. Ich hatte so eine Situation im Leben, auch schon mal eine knallharte Situation, wo ich wirklich mein Leben lang bereue, dass ich nicht weggegangen bin, dass ich nicht weggekommen bin und so weiter. Weil für manche Dinge, gerade bei so Verabschiedungen, auch wenn jetzt das mit dem Hund nicht gut gegangen wäre, das passiert nur einmal und dann musst du einfach da sein. Und glaub mir, Zeit ist so unglaublich wichtig. Da wir heute aber über auch DJing und Partnerschaft sprechen, wir jetzt auch immer drüber gesprochen haben, okay, dass auch das Thema Eifersucht oft ein häufiges Thema ist, dass Beziehungen aus Vertrauensgründen oder aus Zeitgründen nicht funktionieren können, möchte ich ganz kurz mal eine kleine Anekdote erzählen, und zwar, dass es auch funktionieren kann. Und zwar sehe ich das ganz deutlich an einem meiner Mitarbeiter, mein Assistent, der bei uns im Unternehmen von DJ Mike Hoffmann arbeitet. Der ist selber DJ, der ist selber Musikproduzent und seine Frau, die ist Sängerin. Also das heißt, erstmal arbeiten beide schon mal in der Musikbranche. Das heißt, die kommen schon mal beide in dieselbe Richtung. Das ist nicht so, wie wenn der eine so arbeitet, der andere so, und der eine hat kein Verständnis für den Berufszweig des anderen. Weil ich sehe das bei meiner Frau und mir. Wir lieben beide Musik. Sie hat ein Verständnis für meinen Beruf. Ich habe auch ein Verständnis für ihren Beruf. Aber ich kann mit Hebamme nichts anfangen. Ich könnte es nicht. Wenn ich mir vorstelle, im Kreissaal zu stehen und dann kommt dann so Bibi, ich glaube, ich wäre der Erste, der umkippen würde. Also das ist eine Welt, die ist nicht so wirklich für mich. Und bei meinem Assistenten ist das ganz anders da. Beide arbeiten in der Musikbranche und die gehen sogar gemeinsam auf Aufträge, auf Gigs. Das heißt, er ist DJ im Festivalbereich, aber jetzt pass auf, im christlichen Festivalbereich. Der macht so Lobpreispartys, Christian DJ, da ist der auch keine kleine Hausnummer, der hat da einen ganz schönen Namen schon mit drin, in dieser Szene, in dieser Branche drin. Und der spielt dann Events, das sind so kleine Festivals in der Hinsicht, und da nimmt er oft seine Frau mit und mit ihr zusammen hat er auch Lieder produziert, wo sie singt, und die Lieder spielt ihr dort auf und sie singt live dazu. Und ich habe ihm schon so oft gesagt, ich bewundere das so sehr, weil ihr beide nicht nur eine Beziehung, sondern mittlerweile auch eine Ehe habt, wo ihr gemeinsam eure Leidenschaft teilen könnt, weil ihr gemeinsam zusammen auch auf die Aufträge geht. Das heißt nicht, dass der eine am Wochenende irgendwo was macht und der andere sitzt zu Hause oder macht was anderes, sondern beide committen sich für dasselbe Prinzip und feiern das zusammen. Und das schweißt so geil zusammen. Das ist richtig cool.
Mhm. Ja, mega geile Story. Also mal rausgezoomt von dem, was du erzählt hast, Mike, auch in Bezug auf deine eigenen Stories, ist es eigentlich, ne, es sind ja viele Zuhörer stellen sich jetzt gleich die Frage, okay, muss ich mich jetzt irgendwie entscheiden zwischen Beziehung und zwischen DJing, und sollte ich da, ne, vielleicht so ein bisschen desillusioniert.
400 Euro für die neue Handtasche oder 400 Euro für den neuen DJ-Controller? Ah, guck mal, Pioneer. So ist es dann. Guck mal hier, mein neuer Controller.
Pioneer, die Handtasche des DJs, genau.
Genau.
und da ist es ja ganz oft so, dass ja ein Medi irgendwo immer in Phasen verläuft. Und machen wir uns nichts vor, wir leben in einer Welt, wo wir uns entscheiden können für alles. Wir können alles machen, alles tun, alles erreichen. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Vietnam. Ja, ich könnte ja auch eine junge Vietnamesin kennenlernen und dann hierher auswandern. Das wäre einfach möglich, wenn ich eben dort den Fokus rein investiere. Ich habe die Möglichkeiten, ich habe die Chancen. Und was ich aber eigentlich sagen will, ist der Punkt, dass man sich ja immer wieder neu entscheiden kann. Also jemand, der jetzt gerade jung ist, der jetzt gerade DJ ist, der Bock drauf hat, sich da auszuleben, jedes Wochenende 2, 3, 4 weiß nicht, einen Gig zu spielen, dann mach das, tu das. Und dann ist es auch okay, vielleicht in dieser Phase gerade mal keine Freundin zu haben. Auch wenn man vielleicht langfristig viel hat, eine Familie zu gründen. Aber, und das finde ich bei dir, Mike, dass du da eigentlich total cool so mal Storytelling-mäßig aufgefasst hast, wie das bei dir war mit dieser knallharten Entscheidung, halt dann auch zu sagen, okay, ich lege jetzt vielleicht weniger auf und fokussiere mich auf andere Projekte, weil mir Familie zum jetzigen Zeitpunkt wichtiger ist. Ne? Also sich immer zu fragen, okay, was will ich jetzt gerade und was will ich vielleicht so in den nächsten 1, 2 Jahren und auf Basis dessen die Entscheidung zu treffen. Ne? Also sich dann sozusagen Gedanken zu machen, was will ich jetzt gerade als Frage sich selbst so zu stellen. Dass das ganz wichtig ist und dass man die aber auch in einem Jahr wieder komplett neu entscheiden kann, eine neue Entscheidung treffen kann. Natürlich nicht naiv, auch klar, aber man sozusagen ja nicht einer Entscheidung ausgeliefert ist. Also zu sagen, ich entscheide mich jetzt für Familie, dann ist es vielleicht gerade wenn man frisch Kinder bekommt, ist eine Phase, eine Lebensphase. Okay, die Kinder, die wachsen auf und dann muss ja nicht heißen, dass du nicht in 5 Jahren dann wieder an deine Leidenschaft mehr anknüpfst als in der Zeit, wo du irgendwie gerade frisch Kinder gekriegt hast oder Kinder großgezogen hast. Ja, Mike, bei dir in der DJ-Akademie sind natürlich sicherlich auch DJs drin, die schon Kids großgezogen haben.
Klar, viele, viele. Wir haben unglaublich viele Familienväter auch bei uns mit drin, die einerseits gerade Kinder haben, egal ob die ganz jung sind oder schon älter sind. Wir haben auch DJs bei uns drin, die haben schon erwachsene Kinder. Das ist auch der Fall. Mhm.
Martin, du hast gerade das Stichwort Fokus genannt. Ich will gerade mal noch einen Gedanken aufgreifen, den ich in diesem Bezug hatte. Ich kenne DJs im Umkreis, die auch schon, ich sag mal, ein gutes Alter haben, so Anfang 30 und sowas. Und die bis das heute. Ist solide im Alter. Das ist eine Frage der Perspektive, ja. Also alles gut. Die Anfang 30 sind, so völlig wertfrei, ja, und den Wunsch haben, eine Familie sich aufzubauen oder überhaupt erstmal eine solide Beziehung führen zu können oder eine solide Beziehung zu haben. Und was mir bei diesen Leuten auffällt, ist, dass die zwar diesen Wunsch hegen und das eigentlich wollen und dann im Gespräch auch sagen, ey Philipp, das, was du hast, das möchte ich eigentlich auch. Und dann aber in der Handlung genau das Gegenteil tun. Also jede Woche sich irgendeinen Stich holen, ja, weil es gerade irgendwie schön ist, ja, weil es ja schnell gemacht ist und ja, weil es so Larifari ist, keine Ahnung. Ja, man ist halt ja als DJ ja im Fokus und ja, toll. Und man holt sich dann immer jede Woche irgendeinen Stich ab von irgendwelchen bedeutungslosen Gelegenheiten. Das führt doch am Ende des Tages auch nicht zum Ziel, ja. Wenn ich mir zum Ziel setze, ich möchte eigentlich auch so ein schönes Fundament haben für eine Familie, ja, will vielleicht auch mal noch ein Kind haben. Dafür brauchst du ja eine Frau, logischerweise. Am Anfang erstmal, wenn es das eigene Kind werden soll. Und dann aber nur rumwurst, wenn ich das jetzt mal so sage, das ist halt jenseits von Gut und Böse. Da kann ich wieder nur noch mal sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich bin sehr froh oder man schätzt noch viel, viel mehr, was man selber hat. Und ich bin momentan extrem aktiv auf Dreads. Für alle, die Dreads nicht kennen, das ist die Twitter-App von Meta, kann man sagen. Mhm. Also diese textbasierte Social-Media-App. Und da sehe ich auch viele Beiträge von Frauen, viele, sag mal so, im Alter von 20 bis 30. Und was die so loslassen,
Da wundert
das sage ich, bin, gell? Das sage ich mir, wenn ich das wirklich so sehe, ja, da fällst du wirklich vom Glauben. Da sage ich mir, gut, dass du hast, was du hast. Also wenn ich jetzt nochmal Single wäre, ich wüsste nicht, wo ich wäre nur am Selektieren. Das kannst du ja heute alles nicht beantworten.
Ach ja, guck mal, bevor ich meine Frau kennengelernt habe auf dem DJ-Treffen, war ich auch schon, wie alt war ich denn? Ich war Ende 30 langsam und mir ging auch langsam der Arsch auf Grundeis, weil ich gesagt habe, ey, wenn du jetzt mal nicht anfängst, eine Familie zu gründen, eine Frau zu finden, vor allem eine Frau zu finden, die jetzt nicht schon uralt ist, sorry, wenn ich das jetzt so hart ausdrücke, ist, das war für mich auch eine Challenge, die ich mir gesetzt habe und ich bin auch auf Tinder, auf Parship, auf sonstige Sachen gegangen. Ich hatte auch Dates mit Frauen und die waren teilweise katastrophal. Also, ich erzähle da meiner heutigen Frau manchmal noch vor, ich habe ein Mädel gedatet, die war nett, die habe ich mit hingesetzt und die hat gesagt, boah, ich war den ganzen Tag schon in Action, also in einem Restaurant gegangen, ich brauche erstmal was zu trinken. Da hat die sich dann so einen halben Liter Weizenbier bestellt und setzt an und zieht das halbe Liter Weizenbier direkt vor mir ab und sagt, Kellner, bitte noch eins. Guckt mich an und sagt, jetzt geht's mir gut. Jetzt können wir quatschen, aber ich brauche gleich noch eins. Am liebsten hätte ich gesagt, next. Sozusagen, wortwörtlich.
Also, unangenehm.
Ja, es war, das war in der Situation, hat es einfach nicht gepasst. Und so weiter. Und ich war später auch dankbar, weil ich will kein Leben führen wie Barney Stinson. Also hier aus How I Met Your Mother oder wie Hugh Hefner und so weiter. Ich weiß, es gibt Menschen, die lieben das, die fördern das. Ich habe selber einen guten Kumpel, der ist selber, ich glaube, seit ich weiß wie vielen Jahren Single, aber der schleppt in jedem Hafen eine andere ab. Der ist auch DJ, der lebt on the road, on der Straße. Der ist, keine Ahnung, überall unterwegs und überall lernt er Frauen kennen. Das ist dem sein Lifestyle. Aber ich habe mir halt immer gewünscht, nicht immer nur bis zum nächsten Schuss, sage ich jetzt einfach mal, jemanden zu treffen, sondern ich will was Festes, jemanden, der dich liebt, der an deiner Seite ist, jemanden, mit dem du dein Leben teilen kannst, weil das einfach meine Wertvorstellung und meine Vorstellung eines Lebens ist, weil ich es auch einfach als Kind so gelernt habe, weil die Familie halt für mich alles ist und mein größter Wunsch war immer eine eigene Familie zu haben und deswegen habe ich da auch irgendwann dran angesetzt und ja, von dem, was du gesagt hast, das, was du auf Threads siehst, das habe ich tatsächlich live erlebt über Tinder und alles drum und dran. Und ich habe mir gedacht, boah, wie kaputt sind die Leute, wie kann man überhaupt in der Welt jemanden finden? Und deswegen hatte ich so Glück, dass ich meine heutige Frau kennengelernt habe und deswegen bin ich auch so dankbar darüber und deswegen sage ich auch, ich will nicht mal 1% Risiko haben, dass etwas passieren könnte, was das kaputt macht, vor allem nicht das DJing. Auch wenn das jetzt nur ganz hart klingt und mich jeder als DJ kennt, aber das hat nun mal meine höchste Priorität.
Spannende Frage, hast du deine Au online kennengelernt oder offline?
Nein, offline auf einem DJ-Treffen. Wirklich. Also, das war, deswegen sage ich ja, das
richtig hat oldschool.
Mir alles ja. gegeben. Ich habe selber ein DJ-Meeting organisiert während der Corona-Zeit. Und auf einem DJ-Meetings war auch meine heutige Frau anwesend. Und wir haben uns dadurch kennengelernt und später festgestellt, ey, wir ticken ja komplett gleich. Wir haben ja dieselben Ansichten. Wir liegen voll auf einer Wellenlänge. Ja, wir haben sogar am selben Tag Geburtstag. Und das hat so viel
Übereinstimmung
gemacht. Krass. Ja, ist wirklich so. Wir haben am selben Tag Geburtstag. Deswegen, als ich mit dir zusammengekommen bin, habe ich ihr gesagt, ich verspreche dir eines in unserem Leben. Ich werde niemals deinen Geburtstag vergessen.
Ja, also, ist das egoistisch oder nicht? Ist jetzt die
Frage. Genau, also zumindest ist es so. Und wir liegen da so auf einer Wellenlänge. Und wir beide haben auch die Einstellung, und das ist jetzt nochmal auf das, was Philipp gerade gesagt hat, wir sind nicht immer dazu, wie dieses Tinder- oder Threads-Leben. Wir suchen, wenn etwas nicht funktioniert hat, cutten wir das und suchen uns das Nächste. Also wir machen nicht kaputt, sondern wenn etwas nicht funktioniert, reparieren wir es. So wie es unsere Großeltern schon gemacht haben. Wir trennen uns nicht sofort und suchen die nächste Beziehung, weil heute alles so schnelllebig geworden ist. Weil durch Tinder der nächste Partner nur noch ein Swipe entfernt ist. Das ist nicht das, was ich möchte, so bin ich nicht groß geworden. Ja, es gibt diesen Lifestyle, aber das ist nicht meine Wertvorstellung. Ich bin so dankbar, dass meine Frau auch nicht so ist. Sondern dass wir gesagt haben, wenn mal irgendwas nicht passt, dann arbeiten wir dran, dann reparieren wir das. Weil unsere Vorstellung ist, dass wir irgendwann gemeinsam alt sind, gemeinsam gute Musik hören, gemeinsam Lieder hören. Wir haben Kinder, wir haben vielleicht Haustiere noch. Aktuell haben wir ja 2 Hunde und so weiter. Und gucken auf unser Leben zurück und wissen, wir haben die Zeit miteinander genossen, vor allem auch, weil wir die Zeit haben. Weil ich auch dafür gearbeitet habe, um uns Zeit frei zu schaufeln, um sie aus dem Beruf rauszunehmen, um mir ein Team aufzubauen, dass ich auch mal weniger arbeiten kann. Weil wenn wir auf unser Leben zurückgucken, denken wir nicht an die ganzen Stunden zurück, in denen wir gearbeitet haben, auch wenn das DJ uns Erfüllung gibt, sondern wir gucken an die Zeiten zurück, die wir mit den Menschen verbracht haben, die wir lieben, was wir sozusagen als Familie bezeichnen.
Ist schon eine crazy Zeit heutzutage, muss man so festhalten. Du bist ja so ein bisschen, wie ich mich gerade fühle. Ich bin nun Single und bin aber auch in unserer Dreierrunde ja hier der Jüngste von uns allen und ich bin auch, komme mehr und mehr in diese Phase, dass ich einfach ja bewusst gerade weniger auflege, beziehungsweise jetzt bin ich ja sowieso gerade in Asien 4 Monate auf Reisen, aber auch bei mir langsam das sich verändert. Ne? Also dass ich merke, okay, ich entwickle mehr und mehr diesen Wunsch, das ist auch ein Ziel oder ein Traum von mir, eine Familie zu gründen. Und dafür ist natürlich nötig, ne, irgendwie eine Freundin / Frau zu haben, die richtige Person kennenzulernen, um diesen Weg eben gemeinsam zu gehen. Und dass ich eben merke, okay, meine Prioritäten sollten sich langsam ändern und ich sollte anfangen, mehr danach zu handeln, wenn ich eben dieses Ziel oder diesen Traum in Realität verwandeln will. Und zum Beispiel, die Reise ist auch so ein gutes Beispiel, was mir eben da viel Inspiration gibt. Ich bin nun alleine unterwegs, 4 Monate, und das war für mich, für die Länge der Reise, das letzte Mal, dass ich eben alleine jetzt auf Reisen bin. Was zum einen daran liegt, dass ich das Bedürfnis des Alleinereisens in der Vergangenheit eben schon ganz, ganz viel ausgeschöpft habe. War ja damals auch in Tansania, in Afrika, wo ich mein Gig auf dem kleinen Festival hatte und in Lateinamerika 8 Monate. Und ich merke, das reicht mir. Ich habe diesem Bedürfnis in der Vergangenheit gut nachgegangen, habe mich persönlich weiterentwickelt, aber jetzt ist es Zeit für die nächste Lebensphase. Und das heißt, ne, irgendwie dann, sage ich mal, sich lokal auch mehr so ein Netzwerk aufzubauen. Wunsch von mir ist zum Beispiel auch, dass meine Kids im Grünen aufwachsen, weil ich das selber eben so hatte. Und dafür eben aber auch alle Weichen zu stellen und dann auch mal Nein zu sagen zu bestimmten Gigs. Aber das ist quasi ja so meine aktuelle Situation. Und ich merke quasi, wie wichtig das ist, auch nochmal gerade in unserem Gespräch, das einfach, ne, das ist sozusagen in Lebensphasen zu sehen, aber dann auch für die Sachen einzustehen, die man haben möchte.
Ist auch wirklich so. Also die Ziele, der innere Wunsch und so weiter. Ich habe bei mir immer gemerkt, ich bin nicht dafür gemacht, dass ich alleine bin. Ich brauche jemanden, mit dem ich alles, was ich liebe, was ich aufbaue und so weiter, teilen kann. Weil es bringt nichts, wenn du die geilsten Sachen hast, du bist super toll, aber es ist niemand da, mit dem du das teilen kannst. Das habe ich früher einfach schon sehr, sehr stark gemerkt. Und ja, als ich mal so alt war wie du, war ich in der Lebensphase, da war ich auch 3 Tage hintereinander in der Disco privat feiern, jede Nacht ein anderes Mädel und so weiter abgeschleppt. Das war ein anderer Lifestyle und so weiter. Aber es kommt einfach mit dem Alter. Und vor allem, wenn du lange genug etwas gemacht hast, sehnst du dich auch nochmal nach etwas anderem, nach Sicherheit, nach Stabilität oder das, dass du einfach etwas teilen kannst mit jemandem.
Mike, kennst du den Film Into the Wild?
Ich glaube, es ist einer der wenigen Filme, die ich nicht kenne. Und ich bin Filmjunkie, glaub mir.
Oh, also,
mal kurz, okay. Was er geht. Aber den schreibe ich mir gleich. Erzähl mal und dann schreibe ich mir den auf die Liste mit drauf.
Also der knüpft eigentlich zu 1000% an das an, was du gerade gesagt hast. Musst du immer wieder sozusagen, ne, dass du jemand bist, der gerne Sachen und Momente teilt und gerne mit anderen Menschen und nicht alleine wohnen möchte. Und das ist quasi eine super schöne Filmstory von einem jungen Menschen, der eben sein persönliches Glück sucht und er eben denkt, dass er es im Alleinesein findet.
Genau, das kenne ich, der Held und so weiter, überall zeltet im Grünen, aber das habe ich mal gesehen, glaube ich, in so einer Vorschau. Zumindest habe ich gerade so ein Bild davon vom Kopf. Ich kann mich jetzt aber...
Ich würde sagen, du guckst dir einfach an und berichtest uns in der nächsten gemeinsamen Podcast-Folge davon, unseren Zuhörern und uns, wie du ihn fandest. Und das basiert sogar auf einer realen Geschichte, die passiert ist. Spielt in USA und in Alaska. So viel sei mal gesagt, ich will nicht mehr spoilern, aber es ist ein wunderschöner Film und für mich auch, ist auch auf meiner Top-Lieblingsfilmliste aller Zeiten.
Wenn du den gut findest, will ich dir mal einen Filmtipp geben. Etwas, wo ich ein Zitat aus dem Film rausgenommen habe, was meine Frau und ich uns als Bilderrahmen in unseren Häusern in Holland und in Deutschland an die Wand gehängt haben. Und zwar ein Film, der nennt sich Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. So heißt der. Da ist Ben Stiller der Hauptdarsteller. Und es ist eine Geschichte von jemandem, der ist komplett introvertiert, komplett für sich, der wird von seinen Arbeitskollegen auch oft eher ein bisschen gemobbt und so weiter. Aber der hat Tagträume, also der träumte davon, wie er der super tolle Typ ist, wie er mal die Frau seiner Träume rettet und so weiter. Und es ergeben sich einfach im Film plötzlich Situationen, wo er aus seiner kleinen Introvertiertheit rausgehen muss. Der steigt dann in ein Flugzeug, geht nach Island und so weiter und verbringt Zeit mit sich und merkt, er fängt an zu reisen, er wird selbstbewusster. Du wirst auch sehen, wie er sich optisch teilweise verändert. Und da ist so viel Storyline, so viel Begeisterung, so viel Musik. Boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich gerade schon davon spreche, kriege ich das mit Tim. Und am Ende kommt eine Auflösung von etwas, was am Anfang passiert ist, was so geil ist, wo du manchmal da sitzt und ich habe fast Tränen in den Augen gehabt. Ich sage, das ist so ein geiler Film. Kann ich dir empfehlen, Ben Stiller als Hauptcharakter, mal nicht so komödienhaft, wie man ihn kennt, nennt sich Das erstaunliche Leben des Walter Mitty.
Ja, sehr schön, vielen Dank. Den Film kenne ich noch nicht. Dann haben wir jetzt quasi gemeinsame Hausaufgaben für die nächste Podcast-Folge.
Jetzt haut Philipp noch einen Film raus.
Oh Gott, Kindsköpfe.
Kindsköpfe. Jetzt kommt so was. Sehr, sehr cool. Yes.
Also, aber welcher Teil ist die Frage?
Genau.
Eins und zwei. Eins und zwei.
Beide gut?
Sind beide gut. Ich glaube, Teil zwei war der, wo Kevin James, ich liebe den ja, ich liebe Kevin James, der ein oder andere würde ihn noch aus King of Queens kennen.
Klar.
Als Doug Heffernan. Ich glaube, in Teil zwei war das, wo der den Pool kaputt gemacht hat, weil er ganz hektisch aus dem Pool wollte und plötzlich da das Ding auseinander und schwimmt da halt so auf dieser Welle. Fantastisch. Oh, ich lieb's. Ich lieb das.
Ich bin ja so ein riesen Fan. Also Kevin James ist geil. Adam Sandler sowieso geil.
Ja.
Da spielt einer meiner Lieblingscharaktere mit und zwar David Spade. Das ist der spielt Marcus Higgins in dem Cut. Ich hab's gerade mal aufgerufen. Mhm. Und so weiter. Ich habe viele andere Filme. Immer wenn David Spade mitspielt, bin ich wie Feuer und Flamme und gucke mir das unbedingt an. Weil auch der hat einen Film gemacht, der übrigens wahrscheinlich ähnlich wie Into the Wild ist, ähnlich wie Walter Mitty ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Ich kann ihn mal aufrufen. Joe Dreck heißt der Film. Auch so Dreck. Total runtergekommener Typ, der dann irgendwie Begeisterung sein Leben entwickelt, auch eine Frau kennenlernt und so weiter. Also aus so einem Loser-Typ wird dann richtig was. Fand ich früher richtig cool. Und das halt in der Komödie, in so einer Komödie, die halt so ganz typisch wie Adam Sandler und so weiter halt immer ist. Also kann ich empfehlen, wenn ihr ein paar Filme gucken wollt, jetzt haben wir noch mal ein bisschen was rausgehauen.
Genau. Herzlich willkommen im neuen Film-Podcast.
Ganz genau. Das ist cool, weil du sagst, weil ich habe teilweise mal einen Videopodcast auf YouTube gemacht, der nannte sich Nerdy by Nature, wo ich nicht nur als DJ Lieder vorgestellt habe, sondern auch Filme vorgestellt habe, weil neben der Musik und dem DJing sind ja Filme und Serien, das ist immer eine große Leidenschaft. Ich habe zu Hause in Deutschland, haben wir ein Heimkino gebaut, zum Beispiel ein richtiges. Ich habe eine Filmsammlung, wenn du da reinguckst, da sagst du, Alter, Mike, gibt es irgendeinen Film, den du nicht hast? Und so weiter. Und deswegen war vorhin, als du Into the Wild gesagt hast, wurden meine Ohren und Augen ganz groß. Und ich habe gesagt, Mama, da gibt es einen Film, den kenne ich noch gar nicht. Und glaub mir, das ist selten.
Genau. Ja, krass. Und das ist sogar nur so einer, der dir gefallen wird. Da bin ich mir sehr sicher.
Glaub's auch. Ich schreibe mir den, ich habe mir den sogar schon hier aufgeschrieben und werde ich die Tage auf jeden Fall mal gucken.
Damit das ist krass, weil mein bester...
Nee, sag ruhig. Hm?
Ich wollte nur sagen, dass mein bester Kumpel auch so ein Film und auch so ein Serien-Nerd ist. Und der kannte Into the Wild auch nicht. Und der war total begeistert. Das ist kein halbes Jahr her, dass wir den gemeinsam das erste Mal geguckt haben und ich mich total gefreut habe, dass ich meine total... nerdigen Film- und Serienkumpel einen Film zeigen konnte, den er nicht kannte und der ihn auch noch total abgeholt hat. Da, ja, das war richtig cool.
Wollen wir ganz kurz, damit wir das Thema dann abschließen können, Martin, wollen wir ganz kurz mal unsere Story teilen, die wir letztes Jahr hatten bei mir auf der Couch, den ganz besonderen Abend, den wir hatten.
Wie ist der verrückt, die Geschichte?
Wie fange ich da an? Also, Martin war bei mir. So, und ich hatte Martin irgendwann mal angehauen, hey, ich hätte mal voll Bock auf so Haschkekse, weil Martin hatte die Erfahrung schon mal gemacht, hat mir davon mal erzählt. Und da war ich irgendwann mit meiner Freundin im Kino zu einem Film, zu einem deutschen Film. Ich komme bloß gerade nicht mehr auf den Namen aus. War mit der
Vorname, ja, oder?
Ja, der Vorname mit Christoph Maria Herbst. Und da gab es eine Szene, wo der nachts auf dem Baum, auf so einem Ast, auf einem dicken Ast hängt und hat da versehentlich Haschkekse gegessen. Das waren einfach Kekse und dann hat er halt Bock auf so einen Keks. Da war aber was drin. Und dann war der im Mondschein auf diesem Baum und er hat halt alles rundherum irgendwie komplett anders wahrgenommen. Und das war so witzig dargestellt, dass ich gesagt habe, oh, jetzt musst du den Martin mal anhauen, ob wir das vielleicht mal machen können. Da hätte ich ja mal Bock drauf, einfach diese Erfahrung zu machen. Gesagt, dann, Martin war da, wir haben dann alles vorbereitet. super aufwendig. Du musst ja da vorher so eine Butter machen und das auch im Ofen irgendwie, also dieses Gras da vorher im Ofen, irgendwie 3 Stunden muss das da bleiben. Ey, die ganze Bude hat gemuchtet nach dem Zeug. Meine Freundin kam nach Hause, ich dachte, ihr riecht wie im Zoo. Ja.
Das war wirklich extrem, das stimmt.
Das war, ja, und dann haben wir die Kekse gemacht und haben dann einen davon gegessen. Da muss man ja auch behutsam mit umgehen.
Ja, einen speziellen Tag ausgewählt, das war der Tag danach, wo wir gesagt haben, ey, wir nehmen uns den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag haben wir uns getroffen, nehmen wir uns Zeit für diese Erfahrung und machen das einfach mal. Und es war für Philipp natürlich auch gut, dass ich da ein bisschen Erfahrung mitgebracht habe. Ich war damals auch in Tansania und machen wir uns nicht vor, in Tansania ist Gras fast schon alltäglich. Und dann bin ich damit automatisch in Kontakt gekommen. Die Afrikaner, das ist einfach teilweise fest in den Kulturen verankert. Und ja, so konnten wir da eben gemeinsam in diese Erfahrung reingehen. Und ja, Philipp, wie war das für dich, als du dann auf einmal das
pass auf.
Kekse gegessen hast?
Pass auf, jetzt wird's geil. Und zwar, wir haben dann jeder so einen Kekse gegessen und haben dann gesagt, okay, wir setzen uns jetzt auf die Couch und gucken, machen The Wolf of Wall Street an. Weil ich glaube, Martin, zu dem Zeitpunkt kanntest du den, glaube ich, noch nicht, oder? Kannst du
sagen? Doch. Ja, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen, den
kannte
ich. Okay. Und ich habe den aber ewig nicht geguckt. Und dann aber erstmal wieder gecheckt, wie krass geil der Film eigentlich ist. Ich habe das schon wieder vergessen, wie krass der
ist. Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme, weil der halt so super authentisch und witzig gemacht ist. Und ich Leonardo DiCaprio und Jonah Hill sowieso als Charaktere extrem feiere. Und dann haben wir uns auf die Couch gesetzt, haben The Wolf of Wall Street angemacht. Wir haben so Uhr geguckt, Mensch, passiert da noch gar nichts. Ja, wir spüren noch gar nichts. Und dann gab es den Moment, wo ich dann mal kurz Richtung Küche gegangen bin. Da habe ich so gemerkt, wie die Schwerkraft anfängt einzusetzen. Ja, und als es drückt dich ja extrem. Und dann dachte ich, okay, so auf halbem Wege, wow, jetzt geht's los. Ja, das musst du zusehen, dass du bald wieder auf die Couch zurückkommst. Und dann habe ich doch tatsächlich Leonardo DiCaprio aus 5 verschiedenen Kameraperspektiven erlebt. Das war eine wilde andere Erfahrung.
Im Kühlschrank, gell?
Nee. Ich war dann schon wieder auf der Couch zurück und dann wirklich Leonardo DiCaprio in 5 verschiedenen Kameraperspektiven gleichzeitig gesehen. Also es war dimensional anders wild.
Nicht nur du, Philipp, sondern wir haben ja diese Perspektive irgendwo geteilt, weil wir in demselben Zustand irgendwo waren und haben dann sogar über dieselben, ja, wir haben dieselben Szenen noch im Kopf gehabt, belanglose Szenen, die dort irgendwie ein Herbstblatt runtergefallen ist und durch das Bild geflogen ist und dann so hängen geblieben ist an der Jacke von Leonardo DiCaprio und solche ganz einfachen Szenen, die man vorher nicht wahrgenommen hat und die man dann zu diesem Zeitpunkt, wir haben es dann irgendwann liebevoll die 5D-Erfahrung getauft, weil es eben 5 verschiedene Impressionen zum selben Zeitpunkt waren. Also eine absolut wilde Erfahrung.
War schon witzig. Und dann haben wir uns angeguckt, ne, Martin und ich, wir haben uns dann angeguckt und wegen nichts mussten wir dann einfach anfangen zu lachen und haben ein Lachfleisch gekriegt und meine Freundin, die saß daneben und die hat sich einfach nur beschämt, ihr war das so unangenehm. Und wir bekamen einfach aus dem Grinsen nicht mehr raus und ich dachte mir, scheiße, du kannst aber auch gerade nicht anders, ne? Du kommst nicht weg.
Ging nicht, genau. War, können wir sagen, sie meinte dann am Ende, dass wir schlimmer seien als ihre Grundschüler. Und das war ja irgendwie auch lustig für uns, als sie das gesagt
hat. Das war sehr witzig, ja.
Das ist unser DJing und Partnerschaft-Podcast. Ab später in die Gras-Stories. Ich fand es gerade so cool, was du gesagt hast, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich war letzte Woche in Schottland und wir waren danach noch in Amsterdam, weil wir auf einem Scooter-Konzert waren, dort zu der 30-jährigen Scooter-Tour. Und als wir heimgefahren sind, habe ich gesehen, ey, die Route, wenn wir nach Hause fahren, führt uns direkt durch Maaskant hier durch. So, wenn der Name Maaskant, ihr sagt jetzt vielleicht dem einen oder anderen was, weil es gibt diese beiden Kinofilme und da gibt es auch eine Serie von, die nennt sich New Kids. Ja. Totale Assis, total drauf, aber ich feiere die. Ich feiere diese Jungs so richtig und meine besten DJ-Buddies auch. Und da ist es so, wir machen regelmäßige Filmabende. Und da holen wir einen Kasten Bier und entweder gucken wir New Kids oder wir gucken die Werner-Filme. Also und dann mit ordentlich Bölkstoff. Und da sind wir halt dabei, da sitzen da auch 2, 3, 4 Verrückte auf der Couch im Heimkino und schreien dann bei New Kids irgendwelche Dinge durch die Gegend. Ey, so ein Feuerball, Junge. Oder geh von meinem Bier weg, du F-Schnitzel hier. Yeah. Also so richtig quasi. Und zumindest, als ich auf dem Weg von Amsterdam zurück war, haben wir in Maaskant hier gehalten, wo dieser Film und die Serie gedreht worden sind. Und da gibt es dann so ein paar Filmkulissen, wie so eine Art, so eine Frittenbude, so eine holländische. Und da waren wir tatsächlich drin und haben uns so eine schöne Frikandel gegönnt. Und dann steht die Bedienerin hinten dran. Und in dem Moment, wo wir reinkommen, und da war niemand drin außer ihr, es war kein Gast drin, steht die hinten dran und dreht sich gerade so eine schöne Grastüte. Aber in Holland ist das halt normal, weil in Holland darfst du ja legal kiffen. Gut, in Deutschland mittlerweile auch.
Mittlerweile auch.
Wurde ja jetzt auch gerade vor ein paar Tagen legalisiert, aber für mich war das noch so ein Fremdbild, steht die da, dreht sich erstmal schön die Tüte. Und da habe ich noch gedacht, boah, lass davon jetzt bloß nichts auf die Frikandel fallen, weil ich bin gerade nicht fit dafür für einen Gras-Trip, ey. Aber deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Yes, so ging unser DJing- und Partnerschafts-Podcast-Thema jetzt in diese Richtung nochmal mit rein. Ich würde auch langsam zum Ende kommen, weil ich muss tatsächlich gleich zum nächsten Termin, zum nächsten Call weiter. Habt ihr noch eine Abschlussanekdote zum Thema DJing und Partnerschaft? Irgendwas, wo ihr sagt, hey, das vielleicht nochmal so für unsere Hörer mitgeben. Gibt's da
was? Ja, Kommunikation. Kommunikation ist einfach das A und O. Dann kann auch eine Partnerschaft, die aus unterschiedlichen Richtungen kommt, ne, DJing, der andere macht, keine Ahnung, Grundschullehrer, dann kann sowas auch bestehen. Kommunikation ist das A und O und stärkt natürlich auch das Vertrauen ineinander.
Mhm. Gebe ich dir
vor. Ja.
Das ist wirklich das A und O. Und ich habe früher nie gedacht, wie wichtig vor allem so etwas ist. Vor allem auch, dass man wirklich offen auch über verschiedene Dinge und Sichtweisen steht. Weil ich stelle das immer bei meiner Frau und mir fest, wir sind eigentlich komplett gleich. Also wir denken ähnlich, wir ticken ähnlich und so weiter. Und trotzdem merken wir, wenn wir miteinander kommunizieren, dass manches, was gesagt wird, irgendwie anders da aufgenommen wird. Und wir müssen erklären, ey, das war eigentlich ganz anders da gemeint, ich nehme es falsch auf. Also selbst in einer normalen Kommunikation gibt es Fallstricke, weil wir manche Dinge doch öfter missverstehen, weil wir es aus unserer Bubble, aus unserer Perspektive einfach anders da aufnehmen, als so, wie es der andere gemeint hat. Und wir haben uns dann gesagt, pass mal auf, wir sprechen auf und verdeutlichen nochmal, wie haben wir es eigentlich gemeint. Ich sage manchmal, oh, wenn ich etwas sage, sage ich, du, das ist nicht böse gemeint, sondern wertschätzend, aber es wäre besser, wenn wir bla 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 das so oder so machen, anstatt einfach nur rauszuhauen, ey, mach's mal so oder so. Das ist dann weiß der andere eher, wie es gemeint ist. Und auch Kommunikation ist ein Thema, wo ich mir manchmal wünschen würde, das sollte in der Schule gelernt werden, weil das ist, Kommunikation ist das häufigste Problem. Und davon werden auch Beziehungen Ehen kaputt gehen, weil man einfach nicht richtig miteinander kommuniziert.
Gut. Absolut. Yes.
Yes. Ja. Hast du auch noch was?
Definitiv. Also bei mir wäre es die Frage an den Zuhörer, die du stellen solltest. Was möchtest du im Leben? Und bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Wenn du eine Beziehung möchtest, bist du bereit, dafür den Preis zu zahlen, weniger Musik zu machen an den Wochenenden? Oder umgekehrt, ne? Was hat bei dir Priorität? Und erreichst du mit dem, was du gerade machst, kommst du damit deinen Träumen und deinen Zielen näher oder nicht?
Finde ich cool.
Das so als Frage für die Praxis.
Ich finde das vollkommen richtig, weil ich glaube, man sollte dahinter stehen, was möchtest du machen? Weil, sagen wir mal ehrlich, wir können nicht alles haben, alleine weil wir ein zeitliches Problem haben. Wir können nicht komplett 7 Tage die Woche DJ sein und nur 7 Tage die Woche eine Beziehung führen, Familienvater oder Sonstiges sein. Wir müssen Prioritäten setzen. Und manchmal ist es auch wichtig, seine eigenen Entscheidungen darüber zu treffen. Entscheidungen, die andere da draußen vielleicht nicht direkt nachvollziehen können. Ich möchte es verdeutlichen, weil ich habe das die letzten Monate auch stark gemerkt. Glaub mir, wie groß war der Schrei durch unsere DJ-Szene in Negativität in Bezug auf mich, wo die Leute gesagt haben, ach guck mal, der legt ja gar nicht mehr auf, der macht jetzt einen auf DJ-Coach, der ist ja gar kein DJ mehr, der legt nicht mehr auf. Ey, ich nehme das wahr, wenn das die Menschen sagen, das schreiben die in Facebook-Gruppen rein, irgendwo anders, die unterhalten sich drüber. Ich krieg das mit und ich mache mir da auch Gedanken drüber. Aber diese Menschen sind nicht ich. Die Menschen leben nicht mein Leben. Und meine Entscheidung ist nun mal, gerade keine neuen Jobs anzunehmen, damit ich Zeit für meine Familie habe. Würde ich jetzt wieder auf die anderen hören, könnte es gut sein, dass ich meine Ehe oder alles, was ich liebe, an die Wand fahren würde, nur um es versuchen, jedem recht zu machen. Nee, du musst deine eigene Entscheidung treffen. Und da sind manchmal auch Entscheidungen, über die andere vielleicht lachen, die andere vielleicht nicht so toll finden, aber die sind nicht du, die leben nicht dein Leben. Du musst dich immer um dich selber und um dein eigenes Leben kümmern. Und wenn dein Fokus ist, ich lege jetzt auf, ich werde jetzt der Star-DJ und dafür stelle ich alles hinten an, ey, dann mach das, zieh das durch, egal was die anderen sagen. Wenn dein Fokus ist, hey, pass mal auf, ich mache weniger im DJing, weil mein Fokus lieber auf meiner Beziehung und auf meiner Ehe liegt, dann mach das. Egal was wird, es wird immer Menschen geben, die lachen drüber, die urteilen drüber, aber die sind nicht du, die verstehen nicht, was du überhaupt damit meinst.
Yes.
Und ich will dir einfach sagen, du bist bei sowas nicht alleine. Deswegen spreche ich das jetzt so deutlich aus. Auch wir alle, wir haben diese Kämpfe zu kämpfen, diese Entscheidungen zu tragen. Es ist aber wichtig, dass du, wenn du so eine Entscheidung triffst, auch wirklich 100% dahinter stehst.
Ja, das sind schöne Sätze. Ne? Guck nicht nach links, guck nicht nach rechts. Das ist das, was ich über die vielen Jahre gelernt habe. Tu genau das, was dich glücklich macht und was sich für dich richtig anfühlt.
Genau, so ist es. Yes. Damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich sage jetzt schon mal an den Hörer vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du die Zeit genommen hast. Wenn du möchtest, gib uns gerne Feedback zu der Folge. Wie hat sie dir gefallen? Möchtest du vielleicht mehr zu so einem Thema haben? Vor allem vielleicht sogar mehr Folgen gemeinsam mit Philipp und Martin von Club Life zusammen? Dann schreib mir doch entweder ganz einfach eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram einfach eine Nachricht. Gib mir mal Feedback dazu, weil dann weiß ich auch, wie gefällt euch zum Beispiel so ein Format. Und ansonsten sage ich auch Danke an Martin und an Philipp, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr heute wieder Gast hier in dieser Podcast-Folge mit dabei wart. Es ist mir immer eine Ehre, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit euch zu sprechen, weil ich merke, das harmoniert unglaublich geil. Auch wenn wir alle das DJing lieben, aber in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern sind. Ich im Mobile-Bereich, ihr im Club- und im Festival-Bereich. Und wir machen ja nicht nur das DJing, sondern, wie wir es ja schon öfter mal gesagt haben, wir unterstützen ja auch andere DJs, ihre Wünsche, ihre Träume im DJing zu erreichen. Ich mache das zum Beispiel für diejenigen, die sagen, ich möchte auf Hochzeiten, Geburtstag, Firmenfeiern auflegen, ein Mobile-DJ werden, damit Geld verdienen, regelmäßige Aufträge kriegen. Dafür bieten wir Schulungen und Kursen an, die man übrigens ganz einfach in Anspruch nehmen kann, indem man einfach mal unser Kennenlernformular ausfüllt und danach ein kleines Gespräch, so ein Erstgespräch mit uns führt. Vielleicht ist das ja für dich was als Zuhörer, wenn... Klick mal in dieser Episode in die Shownotes mit rein, da verlinke ich dir mal unser Formular, das füllst du ganz einfach aus und dann kannst du demnächst schon mal ein persönliches Gespräch mit uns führen und dann gucken wir mal, ob wir dich vielleicht sogar auf deinem Weg, auf deinen Wünschen und deinen Träumen zum DJing irgendwie unterstützen können. Und so wie ich das im Mobile-DJing mache, so machen das Martin und Philipp unter anderem für die DJs, die eher sagen, oh, ich möchte eher in den Clubbereich rein, vielleicht sogar eher in den Festivalbereich ein. Wenn sowas die Intention ist, wie kommt man am besten bei euch an euch dran?
Geht am leichtesten über deine-dj-karriere.de. Da kannst du dich ebenfalls für ein völlig kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch eintragen. Wir lernen uns einfach mal kennen, schauen, wo stehst du gerade. Und natürlich schauen wir, können wir dir helfen? Und in welcher Intention können wir dir helfen? Jeder hat er ja auch andere Ziele und andere Ansprüche. Und vielleicht finden wir da zusammen und können dich unterstützen mit unserer Erfahrung, die wir über die vielen Jahre im Club- und Festivalbereich gesammelt haben. Und vielleicht hören wir uns dann schon demnächst mal ganz persönlich.
Yes, also wir freuen uns und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr mit am Start wart. Bleibt gesund und wir sehen uns in der Zukunft. Bis dann.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.